wichtig ist wirklich, so User Journey zu analysieren, sich in den Kunden reinzuversetzen, datengetrieben vorzugehen, zu gucken, okay, auf welchen Produktseiten hat man am meisten Besucher, Besucherinnen.
AdStars, 100% Social Media, 100% schlau. Der AdSlam Podcast mit Themen rund um Facebook, Instagram, TikTok und mehr. Hier erfährst du, wie du mit Social Media deine Business-Ziele erreichst und dein Unternehmen erfolgreich vermarktest.
Okay, okay, Leute. Nächste Folge, nächste schlaue Inhalte. Natürlich, aber wir haben uns überlegt, wie können wir das Ganze noch schlauer machen? Wir holen uns einfach eine mega schlaue Person rein. Wir haben aber ein Problem, wir haben eine schlaue Person heute nämlich nicht dabei, den René, und dadurch habe ich zum Beispiel gar keine Ahnung, welche Folge wir heute haben.
Es ist Folge 42.
Ja, ich glaube dir nicht, also nur René darf das eigentlich sagen. Aber wir haben heute den wahnsinnig smarten Maxim am Start und ich versuche mal irgendwie kurz zusammenzufassen, woher ich Maxim kenne. Ich glaube, wir hatten mal einen Kunden betreut und der hat gesagt, ey, kennt ihr jemanden, der cool mit Shopify so einen Store bauen kann? Und ich glaube, ich habe dich, ne, Shoutout an LinkedIn, über LinkedIn immer ein bisschen so verfolgt und gesagt, ja, wende dich doch mal an Maxim. Und dann kannst du jetzt mal gleich erzählen, Maxim, wie groß in Anführungsstrichen ihr damals wart, wo wir das erste Mal in Kontakt kamen. Aber erzähl mal einfach, wer bist du, was machst du und so weiter und so fort.
Ja, ich bin Maxim, ich bin Gründer von Yoffi. Wir sind eine Shopify-Agentur und angefangen habe ich das Ganze als Freelancer. Und als du uns das erste Mal einen Kunden vermittelt hast, war ich auf jeden Fall Freelancer.
Ach krass, okay.
Und mein Partner, mit dem ich jetzt auch die GmbH gegründet habe, war auch schon mit im Boot.
Du musst kurz sagen, wie der heißt.
Der heißt auch Maxim, witzigerweise. Und alle empfehlen uns immer, ja, nennt euch doch M&M, Shopify-Agentur. Aber
Maxim und
schon
Maxim.
Wir bisschen zu easy. Genau, und das war, glaube ich, 2021. Und der Kontakt kam so indirekt über Adrian von Tante E, auch sehr guter Mann. Und genau, da hast du uns quasi das erste Mal ein Projekt vermittelt.
Ja, cool.
Und es sind noch 1, 2, 3 dazugekommen in der letzten Zeit, was auch mega cool ist.
Ja, richtig krass. Was ich mich jetzt frage, also genau, ich meine, das ist ja dann eigentlich ähnlich wie bei uns. Wir haben ja auch als Freelancer gestartet. Ich frage mich so, ich brauche Shopify. Das war ja damals, ne, das war dieser Store, die waren dann so relativ unzufrieden, wie der Store aufgebaut war. Ich weiß gar nicht, ob die auch auf Shopify waren. Wie kommt jemand zu euch? Also wann wende ich mich an euch und in welchem Stadium? Muss ich dann schon einen Shop haben? Muss ich noch keinen haben? Wann komme ich zu euch?
Ja, also im Prinzip sind wir da ganz offen. Teilweise sind das ganz neue Shops, die quasi gründen und dann Shopify Store haben wollen. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, das ist eher die Ausnahme.
Okay. Also was ist mehr? Was passiert mehr?
Also die letzten Jahre haben wir viele so Redesigns gemacht und das Projekt von damals war halt auch quasi bei uns eingestuft als Redesign-Projekt. Da ist quasi schon jemand auf Shopify, hat irgendwie schon so Proof of Concept grob durch, das funktioniert und dann sagt er, okay, unser Shop muss aber ein bisschen cooler werden, schöner aussehen, individueller sein. Ja. Solche Projekte haben wir sehr viele gemacht. Und jetzt in der letzten Zeit machen wir viele Migrationsprojekte, also wo quasi Shops von Magento, Shopware, WooCommerce zu Shopify ziehen, aus welchen Gründen auch immer. Also da es gibt genug Gründe, zu Shopify zu wechseln. Und was wir jetzt auch noch vermehrt machen, sind B2B-Shops.
Ach krass.
Das war bisher so mit Shopify eher, also ja, Shopify war eher so dieses klassische D2C, B2C auch. Und jetzt kommen immer mehr große Brands auch auf Shopify und Shopify ist auch bemüht, dieses B2B-Thema voranzutreiben, dass man auch B2B vernünftig abbilden kann über Shopify.
Ist das dann quasi, also es ist ein Teil, wo ihr sagt, ne, Design, da schauen wir auf die, wie ist ein Shop, wie sieht der aus, das verbessern wir und auch Shop-Optimierung?
Genau, also aktuell. Ja, man könnte sagen, wir sind gar nicht so gut spezialisiert. So manche Agenturen sagen, okay, wir machen nur Conversion Rate, wir machen nur E-Mail-Marketing. Wir sind schon recht breit in diesem Shopify-Kosmos aufgestellt. Und ja, teilweise sind das wirklich so Design-Themen. Teilweise sind das so einzelne Features, die wir machen. Aber auch halt, wie gesagt, große Projekte, so eine Migration, kann man sich vorstellen, da hängen viele Themen dran, wie URL-Weiterleitung, Daten Export, Import, ne? Klingt ein bisschen illegal, aber Export, Import. Ja. Aber also wir haben zum Beispiel jetzt einen Shop gelauncht diese Woche und der hatte 4500 Produkte. Und das ist halt auch so aus Entwicklersicht schon eine richtige Challenge, die alle rüberzuspielen, vernünftig einzukategorisieren, dass man vernünftige Filter hat und die Produkte auch findet. Weil das war in dem alten Store halt gar nicht, also es war einfach unmöglich, Produkte zu finden.
Ich würde quasi gern was fragen, was noch ein Schritt davor ist. Wie kommt man überhaupt darauf, was mit Shopify machen zu wollen?
Ich dachte, wir überspringen das Thema. Nee. Corona made me do it.
Okay.
Ist so die Kurzfassung. Also ich hatte eigentlich gar nichts mit E-Commerce am Hut bis 2020. Ich habe auch gar nicht online eingekauft oder wirklich so ganz wenig.
Ja.
Das Einzige, was ich online gekauft habe, war DJ-Technik bei Thomann. Das war so mein Standard-Einkauf.
Ja.
Denn ich war, bevor ich mit Shopify angefangen habe, war ich hauptberuflich DJ. Hab davor einen Master in Finance gemacht und dann gesagt, nee, das ist alles nicht meins. Ich will auflegen, ich will mein Hobby zum Beruf machen. Und hab das dann auch so ein paar Jahre gemacht, also von 2017 bis 2020 quasi Vollzeit. Dann kam Corona und ich habe halt schon immer gesagt, okay, ich würde voll gerne coden lernen, ich würde voll gerne irgendwie verstehen, wie man Websites baut, wie man Software baut. Mhm. Hatte aber nie die Zeit dafür, weil ich halt irgendwie viel unterwegs war, auch international so als DJ. Und dann kam Corona und dachte ich, okay, let's go. So, jetzt ist der Moment, wo ich damit loslege. Und dann kam so eins zum anderen.
Vielleicht, genau. Jetzt, was mich jetzt erstmal interessieren würde, weil ich hatte gestern das Thema auch mit jemandem, die hat mich gefragt, wie man mit Performance-Marketing, wie kommt man da überhaupt rein, wie lerne ich das Ganze? Und ich meinte, boah, ich glaube, am Ende wäre das Schlauste, hol dir einen Freund oder irgendjemand und sag, ey, kann ich für dich Ads schalten? Darf ich mal, ne, irgendwie für 5 Euro am Tag? Ja. Weil wahrscheinlich gibt es heute noch viel mehr Ressourcen, OMR etc. Aber wie hast du dir das dann beigebracht?
Ja. Also das mit dem Freund, Freundin, der einen mal machen lässt, ist schon, glaube ich, immer ein ganz guter Startpunkt. Bei mir war das tatsächlich eine Freundin, die ich aus Göttingen kannte. Die hat bei mir im Haus gewohnt und die hat Biologie studiert. Und die hatte ihre eigene Beauty-Brand, wo sie dann quasi selbst so Gesichtsmasken, Öle hergestellt hat. Und die hat so recht erfolgreich über Etsy verkauft. Und so in der Corona-Zeit war sie dann so, okay, so ich will jetzt meinen eigenen Shop machen, ich will das jetzt mal angehen. Ja. Und dann hat sie mich das quasi machen lassen. Ich hatte halt ehrlich gesagt noch nicht so viel Plan, aber es war halt cool, um reinzukommen, natürlich so, weil ich war ganz am Anfang. Und vorher habe ich so ein Online irgendwie Free Code Camp oder irgendwie so einen HTML-CSS-Kurs gemacht. Und ich weiß, das Erste, was ich in Shopify gemacht habe, ich wollte quasi auf der Produktseite einbauen, dass der Versand kostenlos ist ab 50 Euro. Mhm. Und das war so das Erste, was ich dann so in Shopify Liquid, so in dieser Template-Sprache von Shopify quasi so gebaut habe. Also so im Nachhinein ein richtiger Shortcode. aber es hat irgendwie funktioniert. Und das war so das Erste, was ich irgendwie mit Shopify so richtig im Code rumgedoktert habe.
Mega interessant, ja. Das heißt, also ich gehe davon aus, ihr seht wahrscheinlich täglich viele Shops. Schaut euch da viele an und macht wahrscheinlich auch Audits hier und da, ne?
Ja,
kannst du irgendwie sagen, so was sind irgendwie gerade oder vielleicht auch generell typische, ja, so Fehler vielleicht, die du in Shops immer wieder siehst, ob es jetzt Shopify oder vielleicht auch andere sind?
Ja, genau, also wir kommen halt sehr stark so aus der Umsetzung und früher haben wir auch ab und zu so ein kurzes Audit gemacht, dann auch for free oft, so als Startpunkt einer Zusammenarbeit. Mittlerweile nehmen wir dafür auch Geld so, aber am Anfang macht man es halt einfach. Ja. Und also wir sind quasi jetzt mehr auch so beratend tätig immer wieder und einfach, ja, man sieht einfach sehr viel und so das Erste, was mir einfällt, ist einfach die falsche Theme-Auswahl. Also man hat ja in Shopify quasi so Templates, mit denen man startet. Da gibt es so einmal dieses kostenlose Dawn-Theme von Shopify. Auf dem sind sehr viele Shops mittlerweile. Aber es gibt halt auch viele Premium-Themes. Es gibt quasi so einen Shopify-internen Store, wo die Themes dann auch quasi so freigeschaltet sind von Shopify, ganz offiziell. Die sind in der Regel gut, wobei wir da auch unsere 5 Favoriten haben. Und dann gibt es aber noch so inoffizielle Stores, so Team Forest und also gibt ganz viele. Und da haben wir schon ganz schreckliche Sachen gesehen. Also so, weil die, also die Teamhersteller halten sich da einfach nicht so an so Standardkonventionen. Und das sind dann oft die Shops, die wir dann abreißen. Also wo wir quasi so ein Redesign machen. Krass, und sagen, okay, ja, wir reißen das ganze Ding ab und bauen es einfach neu.
Ja.
Aber auch Teams aus dem offiziellen Store sind teilweise halt auch, manche sind stärker, manche schwächer. Und da versuchen wir einfach, fast alle Shops auf unseren 5 guten Teams laufen zu lassen. Genau, und das ist immer das Erste, was wir uns anschauen. Also ist der Store auf einem guten Team? Ja, nein. Lohnt es sich, das vielleicht zu wechseln, weil man sich einfach viel Arbeit erspart und auch langfristig eine bessere Basis hat für Weiterentwicklung.
Das erinnert mich ein bisschen so wie bei uns, wenn wir halt Creatives bauen. Woran ich gerade denken musste, ist, dass du oder ihr wahrscheinlich dann doch oft in Konfrontation gehen müsst, so nach Motto, ja, du findest es vielleicht schön, aber vertrau uns, wenn du das und das so und so machst, das wird besser laufen. Also es ist ja manchmal so ein ästhetisches Ding. Ne? Mein Empfinden ist, ich finde, das sieht total schön aus und du sagst, ja, aber ganz ehrlich, damit machst du dir am Ende halt die Performance, also hast du wahrscheinlich, oder habt ihr manchmal solche Kämpfe auszutragen, oder?
Ja.
Oder ist da blindes Vertrauen?
Manchmal muss man so ein bisschen kämpfen, aber meistens kommen die Leute schon, also, oder anders, es ist schon so die Ursache von einer falschen Teamauswahl, dass es einfach aufgrund von falschen Entscheidungskriterien gewählt wurde. Da wurde ein Team gewählt, weil das Feature XY hat, aber alles andere ist halt nicht gut so. Und vielen ist es dann auch bewusst, wenn sie so eine Zeit lang mit dem Team gearbeitet haben, dass, dann kommen die zu uns und sagen, ey, ich glaube, am besten reißen wir alles ab. Und ja, bei manchen ist, also es gab zum Beispiel jetzt vor 2 Jahren, das war auch so ein recht großes Thema, hat Shopify ein neues Feature eingeführt, oder nicht neues Feature, aber so eine neue Architektur im Prinzip eingeführt, so eine 2.0, OS 2.0 nennen die das. Und da ist man jetzt viel flexibler, was die Ausgestaltung des Shops angeht. Also man kann quasi Landingpages bauen, was für euch wahrscheinlich auch spannend ist, so aus Ads-Perspektive. Und sprich, da kann ein E-Commerce-Manager einfach ohne Codekenntnisse sich eine Landingpage bauen für TikTok, für sonst irgendwas, auch für ein Produkt. Und das war halt früher nur mit Code-Anpassung tatsächlich möglich oder man musste diese Hürde gehen, in den Code reinzugehen. Und dann haben wir natürlich auch viele Stores geupgradet in den letzten Jahren. Ne? Aber mittlerweile sind da auch fast alle durch. Also mittlerweile, wir haben nur noch so 2, 3 Stores, die auf dieser alten Architektur sind. Und damit waren wir dann echt so 2021, 2022 sehr stark beschäftigt. Aber das Thema ist jetzt quasi auch bei den meisten durch. Genau, und kämpfen muss man da halt selten, weil die wissen meistens, okay, ey, wir wollen Landingpages selber bauen, wir wollen, dass es irgendwie geil aussieht. So, lass uns das angehen.
Das heißt, das ist dann, also dieses neue Feature ist aber dann sowas, wo die Unternehmen sagen, okay, das machen wir dann, ne, so eine Landingpage machen wir auch gerne dann selber. Oder macht ihr das dann auch, wenn es jetzt zum Beispiel, wenn, ich frage jetzt gerade aus unserer Sicht Ads, wenn ich sage, hey, also wir als Ad-Agentur sind arbeiten mit dem Unternehmen und ihr als Shopify-Agentur und dann sagen wir, ey, wir brauchen eine coole Landingpage für unsere Ads, ne? TikTok-Ads, irgendwie eine separate Landingpage. Baut ihr das dann oft oder?
Genau, also früher mussten wir es quasi bauen, weil man in den Code reingehen musste und viele Brands haben halt niemanden, der sich da reintraut oder man will einfach da nichts zerschießen und so weiter. Sprich, früher mussten wir es machen. Jetzt sind halt alle Shops auf 2.0. Das heißt, sie können es selbst machen, theoretisch und praktisch auch. Man ist allerdings quasi limitiert mit den Sections und mit den Layouts, die man quasi in dem Team schon hat. Sprich, wenn man also eine Page zusammenklicken kann man auf jeden Fall mit den vorhandenen Elementen, das geht easy. Aber wenn man sagt, ja, aber hier auf dieser Landingpage möchte ich, dass es aber so aussieht oder das Produkt irgendwie von links nach rechts kommt und ein bisschen anders ist als das, was in dem Team drin ist, dann müssen wir da supporten und das ist dann so unser Anteil an den an diesen Landingpage-Geschichten.
Vielleicht kannst du mal sagen, jetzt quasi die Anfänge, was war wichtig oder was war der größte Wunsch immer der Kunden noch am Anfang, wo du mit Shopify angefangen hast und siehst du da auch eine Entwicklung? Also sind so die Ansprüche anders geworden? Sind das, was ihr auch deshalb als Dienstleistung anbieten müsst, hat sich das auch verändert. Ganz kurz unsere Perspektive. Ne? Ich glaube, als wir angefangen haben, haben wir gesagt, Performance, Creatives sollen die anderen machen. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, oh, warte mal, wir müssen unbedingt Creatives anbieten. Wir müssen uns auch da mehr und mehr Knowledge aneignen. Und das hat sich halt krass geändert, so aus unserer Perspektive. Gibt es sowas Ähnliches bei dir, wo du sagst, ey, das war am Anfang noch ganz anders?
Ja, also ich bin jetzt quasi 3,5 Jahre dabei und da sieht man schon so eine gewisse Entwicklung. Am Anfang war vieles so, okay, wir brauchen einfach einen Shop, weil viele, auch zu Beginn der Corona-Zeit, waren viele
voll
nicht mal online. So, ne? Also wir haben teilweise so Beauty-Brands, die waren bei Douglas gelistet und in allen möglichen so Retail, KDW, sonst wo, aber die hatten keinen Online-Store. Und dann ging es für die erstmal darum, okay, wir müssen einfach irgendwie online kommen. So, das war für viele so der erste Step. Jetzt ist natürlich schon so ein bisschen Spreu vom Weizen, hat sich so ein bisschen getrennt in den letzten Jahren. Und jetzt ist natürlich viel so Trend in Richtung Retention, Klaviyo, E-Mail-Marketing. Mhm. Das gehen dieses Jahr sehr viele an. Und da stellt man sich mal die Frage, okay, baut man das Wissen in-house auf oder gibt man die Themen ab an spezialisierte Agenturen? Ne, wir haben da ein paar Agenturen, mit denen wir häufiger zusammenarbeiten. So Thomas war ja zum Beispiel auch bei euch mal zu Gast. Ja. Genau. Genau, wir haben aber auch Freelancer, die das machen. Und so Basic-Setups machen wir aber auch selbst, weil so, es ist jetzt kein Hexenwerk, das aufzusetzen.
So Standard-E-Mail-Strecke irgendwie so, ne?
So ein paar Basic-Welcome-Flow. Aber wenn jemand sagt, okay, ich habe eine Liste mit 100.000 E-Mails und will da ganz spezielle Flows haben, dann haben wir gar nicht die Kappa, intern das abzubilden. Dann geben wir das auch einfach ab. Und da ist dann auch immer die Frage, okay, stellt man jemanden ein für E-Mail-Marketing oder gibt man das einfach in Zukunft ab?
Klar. Nee, voll interessant. Also das heißt, anfangs war es einfach, hey, wir wollen online sein. Das war die Challenge. Und mittlerweile ist es so, wir haben verstanden, das ist gar nicht mehr die Frage, ob online ja oder nein, sondern Retention, Conversion Rate Optimierung etc. Also wirklich
genau,
so.
Genau. Am Anfang war halt auch viel so Features. Also viele Leute sind gekommen und gesagt, ja, hier, ich will einen Bundle-Builder haben oder ich will ein Upsell auf der Produktseite oder im Warenkorb haben. Das hat halt auch so ein bisschen nachgelassen. Mhm. Ich glaube, so aufgrund der wirtschaftlichen Lage, so, es wird nicht mehr so viel experimentiert. Mhm, ich hatte das Gefühl, vor 2 Jahren wurde einfach alles gemacht und also wir mussten irgendwie selten irgendwie überzeugen von irgendwas. Mhm. Oder auch so, man musste jetzt nicht kämpfen um Projekte. Es war so, die Leute sind gekommen und gesagt, hier, ich will das haben. Ja. So und möglichst nächste Woche. So.
Morgen.
Und genau. Und das ist jetzt, merke ich, so eine gewisse Vorsicht. Mhm. Aber viele Sachen lassen sich auch irgendwann nicht mehr aufschieben. Also deswegen sind gerade diese ganzen Migrationen so Thema, weil die Leute haben Pain mit ihrem alten System und das wird dann irgendwie nicht mehr supported. Updates werden eingestellt, sprich, die müssen irgendwann umziehen, ne? Und dann kostet das halt 20.000, 30.000 Euro. Da muss man, also ne, da muss man da halt in den sauren Apfel beißen und das irgendwann machen, ne? Du kannst dann vielleicht noch ein halbes Jahr hinaus zögern, aber ja, irgendwann musst du da durch.
Ja, interessant, ja. Ich habe auch immer so das Gefühl, dass man, also es vor allem schwieriger geworden ist, jetzt über die letzten Jahre visuell nochmal so rauszustechen als Shop, ne? Weil, ne, wenn die meisten, also oder die Guten wissen dann, ne, welche Themes sind irgendwie cool, welche Anordnung macht Sinn, aber dann nochmal da den nächsten Schritt zu gehen, was würdest du sagen, ist so mega wichtig? Also, wie schafft ihr es vielleicht für eure Kunden dann auch nochmal so einen Shop zu haben, der auch visuell irgendwie raussticht?
Mhm. Ja, voll der gute Punkt. Tatsächlich, das stört mich auch so ein bisschen, dass gefühlt alle Shops gleich aussehen. Mhm, ja. Also so, und das liegt halt an den Teams und auch an den guten Teams. Weil die guten Teams sprechen sich rum, dann sieht jemand, hier, welches Team hat Shop XY, okay, dann nehmen wir das auch. Und dann sieht der Shop grundlegend erstmal auch so ähnlich aus wie ein anderer und im Zweifel dann auch wie 100 andere oder 1000 andere Shops. Und die meisten Agenturen machen das auch und das ist auch sinnvoll, das machen wir auch. Man unterscheidet quasi zwischen einem themenbasierten Setup und einem Custom Setup. Dieses themenbasierte Setup ist quasi, man nimmt ein Theme, macht kleine Anpassungen, aber von der Grundstruktur bleibt der Look des Themes erhalten. Und das ist natürlich schneller, günstiger. Das sind so die Hauptvorteile. Alternative ist ein Custom Setup, wo man wirklich quasi alles selbst baut. Da ist man aber preislich natürlich direkt in einer ganz anderen Liga. Dann braucht man direkt auch ein Screen-Design oder ein Designer, eine Designerin. Haben wir auch schon gemacht. Die Shops sehen natürlich dann deutlich cooler aus, sind aber auch dementsprechend teurer.
Kann man denn von Theme später zu Custom wechseln? Also geht das noch oder ist es,
ja,
oder sollte man also, von Anfang an also Custom sein?
Custom ist halt so Definitionssache, Sache, ab wann man es Custom nennt. Für manche ist Custom, wenn man das Dawn-Theme, dieses ganz nackte Theme nimmt und da alles anpasst. Für mich ist es auch schon Custom, wenn ich ein Premium-Theme nehme und da alles auf links drehe, ist es auch schon Custom. Ne? Also bei uns ist dann so Custom wirklich, wenn wir ein Design, eine klare Designvorgabe haben, dann ist es Custom. Aber manche Kunden sagen, nee, so das ist als Basis gut und dann machen wir hier ein paar kleine Anpassungen. Dann ist das kein Custom-Shop für mich.
Ja, voll.
Also eigentlich, für mich ist Custom, wenn man das Team eigentlich nicht mehr erkennt. So, das ist dann Custom.
Ja, ich kann mir vorstellen und ich glaube, das ist auch so die Überschneidung zu unserem Ads-Bereich, dass man, ich glaube, unsere beiden Bereiche sind mega abhängig dann auch nochmal so von dem Material, was man bekommt von der Brand. Also es macht ja auch einen Shop mega aus, ob du dann irgendwie so ein richtig hochwertiges Foto, Video im Header hast oder so, ne, was dich dann nochmal unterscheidet. Und so ist das bei uns halt auch. Also kriegen wir cooles Material, aus dem wir Ads bauen können. Auch nochmal ganz geil für uns.
Total. Also das ist bei uns auch mit einer der Hauptpunkte. Ich habe jetzt auch mal so drauf geachtet, okay, warum finde ich einen Shop cool am Ende, wenn wir ihn launchen oder warum finde ich ihn so ganz gut? Und einmal natürlich, ich finde die Custom-Shops halt in der Regel halt geiler als die teambasierten Setups, so ist halt klar. Aber auch so dieses Medienthema fällt immer wieder auf. Shops mit guten Fotos. Das Thema Video ist halt so in den letzten Jahren auch immer größer geworden und die Teams reagieren auch darauf. Ne? Also mittlerweile hat jedes Team ein Video, eine Video-Section, wo du irgendwie Autoplay-Videos laufen lassen kannst. Und das war früher alles so komisch über YouTube eingebunden und dann hattest du da irgendwie den Play-Button von YouTube im Hintergrund und so das Branding von YouTube. Und das ist alles mittlerweile cooler geworden und damit steht und fällt so der Look am Ende auch. Wow. Also wenn man gutes Material kriegt, ist klar, das wird dann am Ende auch cooler als ein Shop, der nur so Freistellerfotos hat.
Ja, total.
Mir ist noch, oder warst du?
Sag du erst mal.
Ich habe mir ist gerade so eine Frage eingefallen, weil ich dann auch überlegt habe, okay, ein paar dieser Dinge brauchen ja dann auch immer Plugins oder ne, also irgendwelche Extensions. Ja. Was sind, jetzt Maxim völlig unvorbereitet, was sind denn so die Top 3, wo du sagst, die drei... Also da ohne die kannst also du eigentlich gar nicht, solltest du eigentlich gar nicht starten.
Also Extensions-Thema kenne ich alles auswendig.
Ist auch immer eine der häufigsten Fragen, ne?
Ja, klar.
Das,
also man,
weil man immer, ich glaube, nochmal kurz dazu, man denkt dann immer, diese Extension, die führt mich dann zum Ziel. Dabei ist ja alles davor, also Branding etc. viel wichtiger, cooles Material. Also ich kann ja die geilste Extension haben, wenn meine Marke und mein Produkt scheiße sind, dann bringt mir auch die geilste Extension nicht. Aber eines der beliebtesten Shopify-Themen, ne?
So. Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch berechtigtes Thema, weil man einfach manche Themen, für die lohnt es sich einfach nicht, Extensions zu nutzen. Mhm. Es gibt so Extensions, die spielen dir eine Announcement-Bar aus. Weil manche Teams haben keine Bar oben und dann steht da oben hier kostenloser Versand ab 50 Euro. Sowas bauen wir halt dann selbst.
Okay.
Wobei es dann die meisten Teams haben es eh. Deswegen, wir versuchen so auf so Frontend-Apps zu verzichten und wir versuchen generell so wenig Apps wie möglich zu nutzen. Im gleichen Atemzug ist es einfach so, dass manche Teams wären zu komplex, sie ohne Extension zu lösen, weil es einfach zu viel Arbeit erfordern würde. Und das ist zum Beispiel so ein Thema E-Mail-Marketing. Natürlich kannst du auch hingehen und dir ein E-Mail-Marketing-Tool bauen, aber du kannst auch einfach eins nehmen, was es schon gibt, weil da einfach viele Themen drin sind. Da ist halt Klaviyo ist so unser Go-To-Tool. Ich glaube, das hat jeder Shop mittlerweile. Einige Shops haben wir jetzt auch von Mailchimp auf Klaviyo umgezogen. Also Klaviyo ist, glaube ich, so sehr weit verbreitet. Dann das Thema Reviews, Review-Management. Da ist für uns Reviews.io das beste Tool, das beste Plugin.
Shoutout an Chain, den lieben wir.
Shoutout, bester Support
bester
aller
Mann.
Zeiten. Ja.
Ja.
Also wir haben mittlerweile auch fast jeden Store auf Reviews.io.
Mhm.
Wir haben noch ein paar, die sind bei Trusted Shops.
Helft ihr auch da bei der Implementierung? Also wenn du.
Ja.
Ne? Okay.
Klar. Genau, also wir haben viele so Review-Migrationen gemacht, weil das dann auch teilweise musst du dann die alten Reviews rüberspielen zu dem neuen Tool. Willst vielleicht irgendwie die Käufer der letzten Monate einladen zum Bewerten und so weiter. Dann ist teilweise auch so ein bisschen Prozess dahinter. Und dann will man natürlich auch, dass die ganzen Reviews cool dargestellt werden.
Ja.
Ne, und dann das Coole bei Reviews.io ist ja zum Beispiel, dass du kundenspezifische Daten abfragen kannst. dann hat jemand eine Creme gekauft und dann fragst du, wie alt bist du? Und der sagt, ich bin 25 bis 35. Und dann sagst du, ah cool, der ist in meinem Alter und hat auch trockene Haut. Ja. Und bei ihm hat das gut gewirkt oder der ist sehr happy damit. Ist natürlich was ganz anderes, als wenn jemand einfach schreibt, ja, super, schnelle Lieferung, Top-Produkt. So. Und da sind halt andere Tools deutlich limitierter, was so diese Produktbewertung angeht. Die ziehen natürlich alle nach. Also auch Trusted Shops hat jetzt so Produktbewertungen ein bisschen hübscher dargestellt als früher. Mhm. Aber aus Entwicklersicht ist Reviews.io da noch deutlich, deutlich besser aufgebaut.
Ganz kurz, weil du ja vorhin meintest, wir wollen nicht viele Apps oder Extensions einbauen. Mhm. Vielleicht ganz kurz, warum? Also warum sollte ich mir nicht irgendwie 20 Apps da schnell mal installieren?
Also fast jede App hat Auswirkungen auf den Code, jetzt im Speziellen auf die Ladezeit. Und manche Apps halt mehr und manche Apps weniger. Also selbst ein Klaviyo, wenn du da zum Beispiel ein Pop-up nutzt von Klaviyo, das muss geladen werden, das muss ausgespielt werden, kostet ein bisschen Ladezeit.
Ja.
Aber auch genauso mit den Reviews-Widgets kosten ein bisschen Ladezeit. Aber der Zweck ist halt ein guter, weil mit guten Reviews wird die Ladezeit wieder ausgeglichen. Ne? Mit guten E-Mail-Strecken wird die Ladezeit auch wieder ausgeglichen. Aber wenn du anfängst, für jedes kleine Feature dir ein Plugin reinzuladen, zum Beispiel für die Announcement-Bar, dann für irgendeine Section, die irgendwelche Icons anzeigt und. Also manche Stores haben ja teilweise 30 Plugins.
Ja,
dann darf man sich halt nicht wundern, wenn man irgendwie einen Speedscore von 15 angezeigt bekommt, weil das da alles mit reinspielt.
Ja.
Natürlich mit dem Team, mit irgendwie komprimierten Bildern und so weiter. Aber das App-Thema ist schon allein durch die Architektur, wie das Ganze bei Shopify gelöst ist, hat es also eigentlich fast jede App Einfluss auf Speed. Außer so Backend-Apps, die irgendwas im Hintergrund abfragen, aber jetzt nicht im Store irgendwie direkt geladen werden.
Das heißt, deine Empfehlung ist echt so, das ist Essentielle, was ihr empfehlt, das nutzen, aber alles Schnickschnack drumherum.
Ja, also
lieber weglassen.
Wie gesagt, bei so Backend-Sachen, irgendwelche Versand-, Logistik-, Optimierungssachen, alles machen, wenn das halt hilft. Aber alles, was im Frontend ist, limitieren. Also manche Stores haben halt wirklich nur 10 Apps, 10, vielleicht 15 Apps, wobei dann auch nur so ein paar sich auf Speed auswirken. Aber wenn es dann 30 sind, würde ich halt schon mal durchgehen und mal gucken, ob man hier und da nicht vielleicht was löschen kann.
Cool. Zwei hast du genannt, hast du noch ein drittes, eine Plugin-Empfehlung?
Ja, auf jeden Fall. Also was man so rein rechtlich noch abbilden muss, ist das Thema Cookies, Cookie-Consent-Banner. Da gibt es halt GDPR-legal Cookie, ist so in Deutschland so Standard-Tool, das nutzt, glaube ich, fast jeder Shop. User-Centrics ist da auch so recht verbreitet und eigentlich sind das so die zwei Tools, die wir am häufigsten im Einsatz haben in dem Bereich. Weil die halt auch DSGVO-konform funktionieren. Dann hat man noch andere Bereiche, wie zum Beispiel Rechnungserstellung.
Voll.
Du brauchst immer ein Rechnungstool im Hintergrund und da ist dann auch wieder unendliche Auswahl von Bilby, die dann so ein bisschen mehr noch können, so Multichannel, quasi, wo du deine Warenbestände auch mit synchronisierst. Also da gibt es dann aber auch noch 1000 andere Tools, also die Welt der Plugins und Apps ist wirklich ist
Wahnsinn, ne?
Unendlich, ja. Aber es gibt halt so ein paar Bereiche einfach, wo du was haben musst, also wo du einfach irgendwie aufgestellt sein musst.
Ja, mega cool. Sehr coole Tipps. Und da würde ich auch nochmal ganz rüber zur Shop-Optimierung oder beziehungsweise Conversion-Rate-Optimierung. Hast du da vielleicht auch so drei Hebel, wo du sagst, das sind so eigentlich die größten Hebel, wenn es um Conversion-Rate-Optimierung geht?
Ja, ich meine, so alle Conversion-Experten sagen immer testen.
Ja,
und nur weil das hier gilt, gilt das nicht da und so. Ich glaube, das kann man so bestätigen.
Einen Hebel hast du ja genannt, ne? Nicht so viele Apps, damit
der Speed. Ja, ist dann immer die Frage. Natürlich wird immer gesagt, Speed ist super entscheidend, aber ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass eine halbe Sekunde bei den meisten Stores macht die halbe Sekunde keinen Unterschied.
Okay.
Es ist wirklich ein Problem, wenn der Store irgendwie 20 Sekunden irgendeine Seite lädt, dann ist es ein Problem. Aber ob du 2,5 oder 3 Sekunden Ladezeit hast für eine Seite, ist, glaube ich, auf dem Scale, auf dem die meisten Stores operieren, ist das wirklich minimal. Ich glaube, wichtig ist wirklich so User Journey zu analysieren, sich in den Kunden reinzuversetzen, datengetrieben vorzugehen, zu gucken, okay, auf welchen Produktseiten hat man am meisten Besucher, Besucherinnen, wo brechen die Leute ab? Also was ich immer mir angucke, ist immer so Versandkosten, Lieferzeiten, wie wird das kommuniziert, Zahlungsarten, kriege ich schon früh im Prozess mit, welche Zahlungsarten funktionieren oder sehe ich erst an der Kasse, dass ich kein PayPal nutzen kann.
Ja,
so,
ja, ne? Genau,
das ist halt, da sind immer so die Basic-Sachen, bei denen man ganz, also bei denen jeder Store eigentlich ansetzen kann.
Sind ja oft so die, genau, genau. Die, so die Basics, ne? Ich denke gerade an so mobil optimiert, also dass der Shop mobil optimiert ist.
Ja.
Ist ja auch schon so ein Grundfehler. Gucke ich mir den Store auf dem Desktop an, bin voll happy und dann sieht er auf Mobile katastrophal aus. Also,
ja, was wir uns auch immer oft anschauen, ist so Aufbau der Produktseiten. Habe ich alle Informationen? Stimmt die visuelle Hierarchie? Also kriege ich alle Informationen, die ich brauche, oder gucke ich mir die Produktseite an und denke so, okay, shit, und wie funktioniert das jetzt?
Ja.
Oder also so, und wann kriege ich mein Produkt? Und ne, also so, wenn viele Fragen offen bleiben, dann ist das eigentlich immer nicht so gut.
Mhm.
Deswegen.
Gibt ihr auch dann so Tipps und Tricks so oder beratet ihr auch gerade so die Produktdetailseiten? Das finde ich mich so entscheidend, wie ist das Produkt angezeigt?
Ja.
Ne, weil ich denke dann immer so, ich bin auf der Produktdetailseite, dann brauche ich ja in der Theorie, das sage ich immer, vielleicht ist es gar nicht so, nur die Bilder müssten mich schon überzeugen können, das zu kaufen oder nicht, so wie bei Amazon. Ich denke dann immer so an Amazon, da lese ich, da liest sich kein Schwein die Produktbeschreibung durch. Ich glaube, man guckt sich die Bilder an und die Bilder müssen schon beschreiben, was das Produkt kann, was es mir gibt, und dann sage ich, jawohl, kaufe ich oder nicht. Bei Shopify ähnlich, also oder und supportet ihr da auch, dass ihr sagt, ey Leute, die Produktbilder, bitte nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also wir gehen sowieso sehr ganzheitlich vor. Wir gucken uns alles an, von Bildern. So, wir sind keine Copywriter, aber wenn ich merke, so die Copies sind irgendwie komisch, so dann
voll
sag ich Bescheid zumindest so. Und genauso auch mit Bildern. Ja, manchmal hat man da halt keinen Einfluss drauf oder also kann da halt nichts bewegen. Dann fokussieren wir uns halt auf das, was wir ändern können. Aber prinzipiell ist, glaube ich, wichtig, so auch immer diese Vogelperspektive einzunehmen. Und deswegen versuche ich auch immer mit diesen Shop-Analysen zu starten, wo ich so ganz nüchtern drauf gucke, ohne auch irgendwie viele Infos von der Brand zu haben, sondern einfach mit so einem objektiven, nüchternen Blick drauf zu schauen, weil viele Brands sind dann auch so ein bisschen betriebsblind einfach. Ne? Die denken sich, ja, die Bilder, die haben wir doch schon seit 5 Jahren. So,
ja, hat ja früher schon funktioniert.
So ungefähr.
Das hat auch schon ohne Internet funktioniert, was wir hier machen.
Ja.
Setzt sich eh nicht durch.
Ich fand cool, also da gibt es ja auch immer so ein bisschen so Trends oder vom Userverhalten auch, ne? Dann irgendwann viele angefangen, so hochwertige Videos als Produktbilder, sage ich jetzt mal, zu nehmen, was ich auch irgendwie ganz geil fand. Also dann, du bist auf der Seite und du siehst direkt so viel, irgendwie nochmal mehr als nur durch Bilder. Und was du gerade meintest, glaube ich, dass das als Text, was in der Beschreibung ist, auf dem Bild so als kleine
USPs
oder
wie das ist so USP. Ja, genau. Ja. Das haben wir jetzt auch letztens für einen Kunden quasi so gebaut, dass er quasi den Produktbildern USPs geben kann. Das bringen halt die meisten Teams jetzt von Haus aus nicht mit. Mhm. Das wäre halt so ein Thema für so eine Custom-Weiterentwicklung oder für so ein Feature. Und dann ist die Frage, willst du das bei allen Bildern haben? Willst du es ab dem zweiten Bild haben? Willst du, dass es bei manchen Bildern nicht angezeigt wird? Ne, da kann man sich dann so ein bisschen quasi Logiken überlegen, wie man das dargestellt haben möchte.
Mega.
Ja. Ich hätte, glaube ich, noch eine abschließende Frage und dann können wir schon zu unserer Lieblingsrubrik kommen. Also so, für mich wäre so Frage, ob du, wo siehst du Shopify oder Store, also so E-Com, wo siehst du das in, ich weiß nicht, irgendeine Zahl, in 5 Jahren.
Wir haben ja alle Shopify-Aktien, deswegen sag mal.
Okay. Ja, ich hab mir keine geholt. Ich wollte mal irgendwelche.
Du siehst das eigentlich auch schon ein schlechtes Zeichen.
Nee. Ich hab Wirtschaft studiert und man sagt ja so, never put all eggs in one basket.
Ja, ja.
So, ich bin eh schon stark abhängig von Shopify, wenn ich dann noch meine Kohle in Aktien investiere. Ja, aber prinzipiell glaube ich, also ich war vor ein paar Wochen so ein bisschen kritisch und skeptisch noch. Jetzt merke ich gerade wieder, okay, es zieht alles wieder an. Und ich glaube, so nach diesem Tief wird auch wieder ein Hoch kommen und das wird alles wieder seinen Weg gehen. Generell, klar, Shopify hat ein paar Leute entlassen und so war auch wie viele Tech-Unternehmen irgendwie betroffen von Gehaltseinsparungen. So, aber prinzipiell, also ich kenne mich halt auch mit anderen Systemen nicht so gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kenne halt quasi nur Shopify, aber so wie ich das so bewerten kann, so der Pace an Änderungen, an Neuerungen, ja, ist wirklich sehr stark. Also wie sich das so in 3 Jahren entwickelt hat, ist wirklich crazy. Also so, ja, es ist eine krasse Leistung, also so aus Tech-Entwickler-Sicht. Und ich glaube, das geht halt, wenn das halt so weitergeht, wird Shopify halt immer größer, immer relevanter. Und jetzt sieht man halt auch, dass sie versuchen, so Luxus, große Luxus-Brands, auch große B2B-Brands auf Shopify zu holen, weil da steckt natürlich auch Kohle drin, oh, am Ende, so, ne, in diesen so richtig Corporate B2B, keine Ahnung, Reifen oder irgendwelche Autoteile oder sowas, was die bisher alle auf Magento irgendwie seit 20 Jahren laufen.
Ja.
Und ich glaube, das wird alles wieder in eine richtige Richtung gehen.
Auch für uns ist das immer, also finde ich, das angenehmste Tool, wenn wir ein Unternehmen irgendwie, ne, dafür Marketing machen, Ads schalten. Also da, für dieses Online-Marketing.
Da ist Shopify ist smart, so, ne? Dass smart, sie auch, dass sie auch die Marketer abholen. Also auch, vielleicht machen es die anderen Shop-Systeme, aber wir kriegen es nicht mit. Es ist immer nur Shopify, die announcen, hey, wir haben jetzt mit TikTok an der und der Integration nochmal gearbeitet, ist jetzt noch leichter, noch mehr Daten zu bekommen. Es ist einfach für uns Marketer immer, Shopify macht es uns einfach.
Ja, es geht auch alles schneller.
Was ich halt, einfach krass fand, als ich angefangen habe, hatte ich wirklich keinen Plan. Und ich habe halt innerhalb von ein paar Wochen diesen Shop aufgebaut und der ist dort online gegangen, hat verkauft, es hat irgendwie alles funktioniert mit Zahlungsarten und. Und das war bei mir dann auch so ein Aha-Moment, wo ich dachte, okay, voll krass, dass ich so ohne Kenntnisse einen Store online bringen kann.
Ne?
Und das ist halt immer ein guter Start, auch so auszutesten. Und ja, ich glaube, das ist schon ein krasses Alleinstellungsmerkmal, weil bei vielen anderen Tools, musst du schon, da brauchst du quasi erstmal einen Entwickler, so der überhaupt das Ding online bringt.
Mega schade, das, wenn das immer noch so ist,
Und das kostet am Ende ja Zeit und Geld, ne?
Ja, also, und das verstehst du dann nicht und dann vielleicht funktioniert es nicht. Und dann, wenn ich ja wirklich an Shopify denke und sagst, okay, ich will jetzt irgendwie starten mit Facebook-Ads oder mit Meta-Ads, und dann sind es bei Shopify irgendwie 10 Klicks und es ist eingerichtet.
Ja, ich habe auch schon wirklich Shops in einem Tag gebaut.
Ja.
Also wir machen halt natürlich so unsere Projekte, aber wir machen auch so ein bisschen so Support Your Local Herzensdinger, auch über Leute, die man kennt und so weiter.
Ja.
Und zum Beispiel haben wir hier einen Blumenladen in der Stadt, wo ich so ein, also es ist ein Familienunternehmen und quasi mit einem Sohn der Gründer habe ich Fußball gespielt, man kennt sich. Und der hat dann auch irgendwie gesagt, okay, wir brauchen einen Shopify-Shop. Und das war Samstag.
Ja.
Und weil er hat irgendwie bei Insta halt voll viel Kommentare bekommen und so. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, let's go. Und Sonntag hat er den Store gehabt, ist online gegangen, 24 Stunden später.
Crazy. Aber
jetzt so, und das lief halt dann auch echt gut. Und dann haben wir ein Jahr später quasi den alten Basic-Shop abgerissen, haben jetzt ein bisschen cooleren Shop hingebaut. Und sowas ist halt mega cool. Aber man kann halt auch das System verbiegen. Also wir haben zum Beispiel unsere Agentur-Website auch mit Shopify gebaut, ist nicht dafür gedacht eigentlich, ne, und dann haben wir irgendwie Warenkorb ausgeblendet und haben unsere Case Studies so als Produkte angelegt und, ne, mussten das so ein bisschen Freestyle verbiegen, aber das ist halt das System, mit dem wir uns halt am besten auskennen, so, und für uns war das halt am einfachsten, das so zu bauen. Dann haben wir so für ein cooles Restaurant hier aus Hannover haben wir so einen One-Pager gebaut, wo die dann ihre Karte haben, Öffnungszeiten, wo die Leute sich dann Tische buchen können. Und jetzt fangen wir gerade an, irgendwie für unser Lieblingscafé auch quasi eine Website zu machen über Shopify. Theoretisch brauchen die keinen Shop, aber praktisch wollen die auch so Barista-Kurse anbieten, irgendwie vielleicht Gutscheine, Merch, und das kannst du dann auch alles direkt über die Seite verkaufen.
Mega.
Da musst du dann vielleicht den Shop nicht in den Fokus rücken, aber du hast halt auch direkt ein Shop-Feature mit drin, und ja, sowas ist halt auch mega, mega cool, dass es sehr flexibel ist einfach in der Ausgestaltung.
Mega, ich finde erstmal mega, dass Maxim alle sogar support your locals, Maxim macht alles richtig.
Richtig. Ja, man versucht es, ne, also es ist halt immer so ein bisschen, läuft halt immer so ein bisschen nebenbei und klar steckt da nicht das große Geld drin so, aber man tut
Ehrenmann, was, Ehrenbro.
Ja, so ehrenhaft, wie es nur geht.
Toll. Sehr so, cool. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik, und wir haben Maxim richtig, richtig schlecht gebrieft, aber Maxim hat sich natürlich alle unsere Folgen angehört, deshalb weiß er, dass jetzt die Kategorie kommt, wem muss man wo folgen? Und da geht es darum, dass du uns mal sagst, also, ne, egal wo, sei es ein Podcast, den du dir gerne reinziehst, ein YouTube-Channel oder ein Instagram, TikTok-Account, irgendwas, wo du sagst, ey, die oder den oder das Unternehmen, die feiere ich echt, und schaue mir da immer deren Content an. Und weil ich an deinem Gesicht dir das noch überlegst, fange ich an. Und zwar gibt es, der heißt, vielleicht habe ich ihn auch schon mal erwähnt, Dane Walker, D-A-I-N Walker. Und ich habe jetzt mal nachgeguckt, weil ich habe ihm November 2019, ich habe ja damals auch so Carousel-Posts gemacht und die so grafisch immer quasi so schick gemacht und dann irgendwann habe ich gemerkt, schaffe ich nicht mehr. Da habe ich ihn angefragt und da war noch wirklich...
Der von damals.
Der war wirklich, da war der noch klein. Der kommt aus Australien, der hat mittlerweile fast 600.000 Follower, eine Riesenagentur, ich glaube mit 40, 50 Krass. Leuten. Ist mega, mega erfolgreich, macht halt Branding und immer noch richtig geile Inhalte, also wirklich zum Thema Brand. Hab da heute ja einen ganz schlauen LinkedIn-Post da abgesetzt, scheinbar zu dem Thema. Ist halt ein super wichtiges Thema, hatten wir auch gerade. Ne? Also du kannst noch so einen tollen Shopify-Store mit den geilsten Features haben. Wenn du nicht an deiner Marke arbeitest, bringt es dir auch nichts. Und der Typ gibt da auf jeden Fall sehr schlaue Tipps und Tricks rund um das ganze Thema Brand. Der gute Dane Walker.
Cool.
So, ich gucke Maxim an. Ich weiß nicht, ob Maxim jetzt schon jemanden im Kopf hat, sonst sage ich...
Ich muss halt sagen, ich bin so auf Social, hauptsächlich so wegen Entertainment.
Was ist mit irgendeiner Netflix-Serie? Also völlig egal, irgendwas, wo du sagst,
ey... Entertainment geht auch.
Alles, wo du sagst, ey, das ist eine richtig coole Serie, die gucke ich mir an, weil... Oder ich habe da...
Also, was ich sagen kann, auf jeden Fall...
Oder ein Buch.
Also ich hab kein TikTok.
So. Krass.
Ich bin richtig Boomer-mäßig unterwegs, weiß. Ich habe mich fast disqualifiziert für den Podcast hier. Aber wem ich bei Insta folge, was ich halt cool finde, was man sich auch reinziehen könnte, ist Finding Melissa. Mhm. Die macht, also ist quasi so Influencerin, Content Creatorin, die hat auch einen Podcast und so weiter, aber was die halt mega cool macht, ist so UGC-mäßig native Ads, aber halt auf so eine coole Art mit Humor und so weiter, also das ist schon
Finding Melissa.
Ja, okay. Ich folge halt wenigen so Influencer, Influencerinnen, die halt irgendwie jeden Tag Werbung posten, aber bei ihr es ist halt was anderes, weil sie es irgendwie cool einbaut. So, das finde ich, kann man sich mal reinziehen. Genau.
Checken wir auch mal aus.
Das
ne?
ist so das, was mir spontan einfällt.
Sehr gut. Finding Melissa. Wen hast du denn, Julian, am Start?
Ich nenne auf jeden Fall unseren Gast, natürlich.
Oha.
Du kannst doch gerne sagen, also gibt es einen Kanal, wo man dir am ehesten folgen sollte oder deine Agentur?
LinkedIn.
Ja.
Da versuche ich aktiv zu sein.
Ja.
Es gelingt mir immer nur phasenweise, so wenn es wie jetzt ist, dass viel los ist,
klar.
Das ist das Erste, was bei mir irgendwie wegfällt und wir haben keine drei Leute, die bei uns Personal Branding machen und meine LinkedIn-Posts schreiben.
Ja. Vier habt ihr, ne? Nicht drei.
Wir leider auch nicht.
Ja. Deswegen, also ich würde da eigentlich ganz gerne bald wieder angreifen, weil mein so Content-Board mit Ideen und so ist full. Also ich habe wirklich 1000 Ideen, aber ich will das dann auch cool machen und dann mache ich teilweise einfach gar nichts.
Das ist es nämlich, ne? Dieses, man überdenkt das Ganze, aber ich muss sagen, weil ich war vor kurzem in einem Workshop mit Maxim und dann das, was ihr gezeigt habt, ne? So, hey, so sah es vorher aus, jetzt haben wir es so gemacht, das ist auch teilweise das, was du heute im Podcast gesagt hast. Ich habe das so gefeiert. Ja. Allein wo jetzt plötzlich der Warenkorb-Button ist, warum der da ist, warum. Und das sind so schlaue Dinge, wo ich habe dann immer nur so rumgeguckt und immer so, René war dann auch nämlich in dem Workshop. Genial, ne? Also ja. Und das sind so Dinge, die sind für dich komplett normal. Zeigst du dem Kunden kurz hier, schau mal. Das ist ein LinkedIn-Post. Also würde ich.
Ja, das stimmt. Ja, voll. Ja, es ist halt manchmal so, manchmal darf man das dann nicht posten, weil man irgendwelche NDAs unterschrieben hat und so. Und das ist halt immer so ein bisschen, das ist immer so ein kleines, nerviges Thema. Aber ja, sowas funktioniert auch gut auf LinkedIn und hat auch uns viele Kunden gebracht.
Glaube ich.
Das hat aber jetzt so ein bisschen nachgelassen.
Da musst du wieder starten.
Wir kommen gerade mehr so über Agenturkooperationen, so wie mit euch und mit anderen Agenturen. Darüber kriegen wir gerade viele Kundinnen und so. Und ja, vielleicht brauche ich auch wieder so ein Erfolgserlebnis. Weil ich hab wirklich mit meinem ersten LinkedIn-Post 2020 habe ich direkt einen Kunden akquiriert, quasi, der mich danach angeschrieben hat. Und mit denen arbeiten wir immer noch zusammen.
Das siehst du,
Und das hat halt voll den Push gegeben, dass ich danach halt echt jede Woche Posts gemacht habe.
Ich wollte ja auch gar nicht sagen, oder Julian, dass du mehr posten sollst. Einfach dass du ein genialer Dude bist. Also auch richtig genial, dass du heute am Start warst. Richtig, ich fand es mega, mega cool, also Wahnsinn. Ich glaube, wir haben jetzt gefühlt, echt viel abgeliefert. Also jeder, der irgendwie plant oder vielleicht sogar einen Shop hat, sprecht mit Maxim. schlauster Mann und auch mit deinem Co-Founder Maxim. Finde ich schlau. Ja. Wir sollten auch alles nur noch Julian.
Kann ich mich umbenennen in
Daniel. Ja, Daniel, nur noch Daniels einstellen. Mega gut.
Geil.
Ja, Hammer. Vielen Dank für die Einladung. War mega cool. Ich glaube, es war auch mein erster E-Com-Podcast.
Ja, siehst du? Ja.
Bisher wurde ich immer nur so in Hochzeitspodcasts als Experte eingeladen, aber jetzt.
Ach so, so Maxim, der schon durch 20 Mal geheiratet hat. Nee, sehr cool, dass du da am Start warst, mein Lieber. Yes, und es war nicht das letzte Mal.
Genau.
Hau rein und vielen Dank allen fürs Zuhören.
Yes. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.